Guten Morgen, der Bova ist zurück nach einem heißen Wochenende und ich, euer lieber Moritz, habe einen sommerlichen Kaffee-Tipp für euch. Und der geht so: Lasst euren Kaffee abkühlen und macht dann ein paar Eiswürfel hinein. Ich nenne das Eiskaffee und ich wünsche euch gute Erfrischung. Und auch dir, lieber Dax, wünsche ich eine gute Erfrischung. Ich segne dich, ich segne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen.
Moritz, das klingt ja wunderbar. Dieser, wie heißt das, Eiskaffee?
Ich nenne das Eiskaffee, habe ich erfunden, letzten Sommer schon, aber erstmal für mich behalten. Aber es hat sich bewährt.
Das solltest du in Tetrapacks abfüllen und im Kühlregal einsortieren lassen, in Supermärkten.
Ja, ja, es hat sich auch schon im Bekanntenkreis bewährt, die Leute lieben das Zeug. Und ich glaube, dass ich damit bald finanziell durchstarten werde.
Bleibst du uns den Bova denn erhalten oder muss ich mir dann einen neuen Podcast-Freund suchen?
Ich bleib dabei. Ich werde vielleicht Werbung schalten.
Das sagen sie alle.
Ich werde im Bova Werbung schalten für Eiskaffee.
Okay, verstehe.
Was hast du so erlebt? Wie ging die Woche? Hast du am Wochenende was erlebt?
Ich war vorgestern draußen, denn der Samstag war ja der warme Tag am Wochenende, der viel zu warme. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Aber normal ist es nicht, nur so viel. Ich war am Rhein spazieren und du glaubst ja nicht, wer an mir vorbeigeradelt ist, als ich am Rhein spazieren war.
Also ich glaub's schon, aber ich weiß noch nicht, wer.
Ich hab wieder mystische Promi-Begegnungen
ja,
gehabt.
Ja, stimmt. War es mal wieder dein alter Spezi, Tom York?
Nee, der war es diesmal nicht. Aber ich laufe also nichts ahnend, das schöne Wetter genießend, die Rheinpromenade entlang. Auf einmal fährt in einem Affenzahn ein Mann auf einem Rad mit Sonnenbrille und Helm an mir vorbei. Ich sehe ihn nur für den Bruchteil einer Sekunde, aber ich habe ihn trotzdem erkannt. Es war Frank Fußbräuch.
Aha.
Du weißt nicht, wer Frank Fußbräuch ist.
Nee, ich bin so still, weil ich überlege, weil den Namen habe ich schon gehört. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was Frank Fußbräuch macht.
Kennst du nicht die legendäre WDR-Dokumentation Die Fußbräuchs?
Nee, Entschuldigung, da bin ich raus.
Ah gut, aber du hast ja in Hessen die letzten 50 Jahre und davor in München, du hast ja nie, okay, das ist, weil du nicht so diesen NRW-Bezug hast, also hier in NRW wird es wahrscheinlich jeder kennen, das ist eigentlich die erste Reality-TV-Produktion vom WDR damals, von 1990 bis 2003 ungefähr, haben sie halt eine, wie es bei Wikipedia heißt, ganz gewöhnliche Arbeiterfamilie aus Köln begleitet. Aha. Ich glaube, das Familienoberhaupt Fred Fußbräuch, letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Der hat, glaube ich, sogar bei Ford gearbeitet in Köln. Und der hatte seine Ehepartnerin Annemie und eben Sohn Frank.
Ach, das ist der Junior schon. Und den hast du jetzt gesehen.
Der Junior. Aber der Junior ist inzwischen auch älter.
Kindesbein kennst.
Ja, ich habe das jetzt auch nicht so regelmäßig geschaut. Aber hin und wieder, man kennt es. Und das Lustige war, ich drehe mich so um und sag so, das war doch der Frank Fußbräuch. Und hinter mir lief eine ältere Dame. Die hat dann so richtig in sich reingekichert, als ich das sagte. Und das ist jetzt nicht ausgedacht. Und dann sagt sie zu mir, ja, der war das. Die hat den nämlich auch erkannt.
Und dann hast du zu der älteren Dame noch gesagt, see you later.
Nee, ich fand das schön. Ich war mir nämlich nicht so hundertprozentig sicher, aber weil die Dame auch so überzeugt war, dachte ich, ja, da habe ich ihn doch erkannt, den Frank. Ja.
Wahnsinn, ich finde es so geil, dass du so viele Promis triffst. Ich hoffe, das fängt bei mir manchmal endlich bald auch mal an, weil hier in München gibt es ja einige.
Ja eben, vielleicht bist du aber auch nur in den falschen Gegenden unterwegs.
Ja, das stimmt. Am Stadtrand ist die Promi-Dichte nicht so hoch. Ich muss mal wieder öfter reinfahren. Aber ich helfe mir damit, dass ich die Promis mir einfach im Fernsehen angucke. Mhm. Das ist sehr einfach, da trifft man sie eigentlich zuverlässig an. Und jetzt habe ich eben die Doku über einen Mann gesehen, der gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, nämlich unser Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Alles Gute nachträglich vom gesamten Team Bova.
Ja, wir gratulieren.
Ich werde singen. Bova gratuliert.
Ich will jetzt kein Ständchen singen, weil sonst wird das hier, sonst kriegen wir böse Briefe und so. Ja, also wir müssen über Gerhard Schröders 80. reden und auch über eine Dokumentation, die in der ARD im ersten lief und auch in der Mediathek ist. Der ist außer Dienst, die Gerhard Schröder Story. Ich muss aber vorweg schicken, weil wir wissen ja aus unseren Audience Screenings, wir wissen ja viel über unsere HörerInnen und wir wissen ja, dass die oftmals auch sehr jung sind. Also nicht wie wir Mitte 30, sondern manche erst Anfang 30. Mhm. Und die haben ja, glaube ich, die Schröder-Zeit nicht so bewusst erlebt. Wissen vielleicht gar nicht, wer das überhaupt ist.
Bring einfach noch mal ein bisschen Farbe rein, Moritz.
Ja, jetzt pass auf. Also, ich sag dir das mal. Also, Gerhard Schröder war Bundeskanzler in den späten 90er, frühen Nullerjahre. Also, ich hole euch da mal rein. Es war eine Zeit, die muss uns heute eigentlich wie ein Traum erscheinen. Viva MTV, die Spaßgesellschaft herrschte. Zum Beispiel Dax war immer mit seinem Onkel Gerry Werner auf der Schumacher Kartbahn in Kerpen. Und, ja, genau. und ich war als junger Teenager Kind ja noch in den ersten Jahren, hatte immer so Skater-Baggy-Pants an und war am Rollerbladen in der Halfpipe. Im Münchner Ostpark.
So Dickies-Hosen, Dickies
und ja, genau.
DC-Schuhen.
Genau, alle tranken so Eistee, den gab es damals frisch. Und
Trader Joe's.
Ja, genau, alle gingen zur Love Parade, also eine unfassbare Zeit.
Das war eine wilde Zeit, wir waren jung, wir hatten Träume. Ja.
Und damals wurde eben Schröder von der SPD Bundeskanzler. Und der war ein Mann, der kam nicht aus großen Verhältnissen, muss man ehrlich sagen, aus Hannover, hat sich hochgeboxt. Und bekannt wurde Schröder eben durch Stefan Raab. Der hat Schröder mit einem Song namens Hol mir mal eine Flasche Bier eigentlich bekannt gemacht erst. Also
stimmt, ich erinnere mich.
Ja, genau.
So war das.
Und Schröder nutzte eben seine Popularität dann aus und ging in die Politik. Und der Rest, würde ich mal sagen, ist Geschichte. Also jetzt wisst ihr, um wen es überhaupt mal geht. So, nun zu dieser Dokumentation. Außer Dienst die Gerhard Schröder Story von Reporter Lukas Strattmann. Und diese Doku ist, glaube ich, eine Stunde lang. Hast du sie auch gesehen?
Ja, in sehr großen Auszügen. Nicht komplett, aber einen großen Teil.
Genau. Und Schröder wird halt in dieser Doku begleitet. In den letzten 2-3 Jahren, würde ich mal sagen. Natürlich nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, seitdem wir Schröder ja kritisch gesehen. Und hier möchte ich gleich mal vorneweg sagen, der BOWA ist nicht das Medium, das hier zu Schröder eine Einschätzung geben kann. Also wir können da nichts, was bringt unsere Positionierung? Da wird schon viel dazu gesagt. Der BOWA ist kein seriöses Medium. Was sollen wir dazu sagen? So, wir bewegen uns jetzt eher auf einer Analyseebene zur Person Schröder und seinem Glückszustand, würde ich mal sagen.
Wir können eigentlich auch nur über unsere Gefühle zur Doku reden.
Ja, genau. Genau. Also Schröder wird in dieser Doku begleitet. Man begleitet ihn auf dem Golfplatz zur Einweihung eines von ihm gestifteten Kirchenfensters ganz zum Schluss, zur Jubiläumsfeier seiner SPD-Parteimitgliedschaft und zu einer Reise nach China. Und was halt interessant ist, dass dieser Reporter Lukas Strattmann versucht, über diese Stunde Schröder irgendwie moralisch zu stellen oder zu schnappen. Und es kann nicht gelingen, weil Schröder einfach zu sehr Profi ist. Ich konnte mich in diesem Approach, jemanden quasi so eher persönlich festzumachen, konnte ich mich natürlich als jemand, der zwischen 2016 und 2022 viel getwittert hat, konnte ich mich darin gut wiederfinden. Und deswegen, also ich konnte dieses Bedürfnis nachvollziehen. Aber Schröder ist nicht beizukommen mit solchen Mitteln. Und dabei können Leute wie wir, wie du und ich, und vielleicht auch einige unserer HörerInnen auch was lernen. Und ich möchte einmal einen kleinen Einspieler machen. Da sagt der Reporter, konfrontiert Schröder nämlich damit, dass Schröder auf der Webseite der SPD von der Liste mit bedeutenden Persönlichkeiten der Partei getilgt wurde.
Ich habe es mal auf der Website der SPD gesehen, unter wichtigen Personen, da tauchen Sie nicht mehr auf. Also es ist so ein bisschen revisionistisch fast.
Schauen Sie, da sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen. Was soll man davon halten? Wenn es dann einen Generalsekretär, der müsste ja verantwortlich dafür sein, gibt, der das für notwendig hält, ein armer Wicht. Mehr doch nicht. Soll ich mich darüber aufregen? Nein.
Nein.
Nein. Ich kriege das gar nicht hin, dieses sonore Vibrato.
Ja, also diese Stimme, da bin ich natürlich als erstes mal drauf neidisch bei Schröder. Egal, was man von ihm hält, die Stimme muss man wertschätzen. Und das zieht sich eben durch diese ganze Dokumentation, diese Souveränität von Schröder und seine absolute Unberührtheit. Aber es wird immer wieder versucht, ihn auf so einer emotionalen und moralischen Ebene zu knacken. Und er bröckelt aber kein bisschen.
Wobei ich sagen muss, gerade jetzt bei der Stelle mit der Website, ja, so souverän ist das vielleicht gar nicht. Denn dass er dort nicht auftaucht unter berühmte Persönlichkeiten oder die besten SPD-Mitglieder aller Zeiten, das muss ja noch nicht mal jetzt eine bewusste Entscheidung von Webmaster Kevin Kühnert gewesen sein. Also ich kenne das ja zum Beispiel auch, schon verschiedene Homepages in meinem Leben betreut. Und bei WordPress ist es zum Beispiel so, wenn du ein Update drauf spielst, manchmal verschwinden auch Inhalte. Oder wenn du irgendwas formatierst, einfach mal so ein Absatz, der weg ist. Ich hätte mir da gewünscht, dass Schröder die Aussprache mit Kühnert sucht. Und vielleicht liegt einfach nur ein kleiner technischer Fehler vor, weil dann könnte er sich auch diese kleinen Spitzen gegen Kühnert von wegen Wichte und so weiter und lächerliche Gestalten, das könnte es ja noch sparen.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht auch ein wertvoller Impuls mal. Sowas hätte ich mir eben auch in der Doku gewünscht. Ein Nachfassen, Schröder auch mal in die Enge treiben.
Kommunikation. Sagen,
genau, man muss einfach kommunizieren. So auch hier beim nächsten. Ich habe noch einen zweiten Clip dabei. Da geht es jetzt eben um die anstehende, es war ja noch vor seinem Geburtstag, wurde die gedreht, um die anstehende Feier zu seinem 80. Geburtstag und wer da gratuliert. Ich spiele es mal rein.
Der ehemalige Leiter ihrer Staatskanzlei und des Kanzleramts, Frank-Walter Steinmeier, sagt der Bild-Zeitung, er würde Ihnen nicht mehr zum Geburtstag gratulieren.
Ach so, ja, na gut, das muss er selber wissen. Also auch mein 80. Geburtstag hängt doch nicht davon ab, von wem ich einen Gratulationsbrief kriege. Also wäre doch etwas, wir machen eine schöne Feier und wir laden Freunde ein. Und wer dann meint, nicht kommen zu sollen oder nicht zu gratulieren, der soll es lassen.
Wie kann man so abgezockt und cool sein?
Es ist schon abgezockt. Andererseits, das Nicht-Verschicken von Geburtstagsgrüßen gehört zu den stärksten diplomatischen Waffen, die das Amt des Bundespräsidenten überhaupt hat. Und wie er sich hier dann so implizit über Bande, auch über Frank-Walter Steinmeier, meinen Bundespräsidenten, lustig macht, das ist schon an der Schmerzgrenze. Was ich mich noch gefragt habe, er spricht ja von anderen Personen, von guten Freunden, die vorbeischauen. Und ich frage mich, welche guten Freunde schauen denn da vorbei? Also ich denke natürlich sofort an Klaus Meine von den Scorpions.
Richtig.
Ich denk an Carsten Maschmeyer. Ich denke auch an den Trainer, den Ex-Trainer von Hannover 96, den Slomka.
Martin Kind
gewiss auch.
Ist ja dabei. Und weißt du, wer auch dabei ist? Das sieht man in der Doku noch. Da wird nämlich noch die Feier zu seinem Parteijubiläum gezeigt, die da schon stattgefunden hatte. Und da ist auch Sigmar Gabriel zum Beispiel anwesend. Und außerdem ist er noch mit diesem Künstler, den Namen habe ich jetzt vergessen.
Neo Rauch?
Nein, der dieses Kirchenfenster gemacht hat, habe ich vergessen. Lüppert?
Ach so.
Lüppert?
Ja, das Lüppert kann gut sein.
Ja. Naja. Frank Fußbräuch.
Frank Fußbräuch.
Naja, also ich frage mich auf jeden Fall, was ist die Schröder-Routine? Wie wird man so cool? Ist es einfach nur die lebenslange diplomatische Erfahrung und auch das Geld, was jetzt, sagen wir mal, vielleicht gewisse Immunisierung, was einen auch irgendwie abdichtet vor Kritik, was da bei Schröder ja, wir wissen ja, wo es bei ihm herkommt.
Du sagst es, weil du hast ja eben auch nochmal angebracht, hey, mit moralischen Waffen, moralischen Fragen ihm beizukommen, völlig vergeblich. Es fühlt sich an wie eine Sprache, die dieser Mann gar nicht spricht und offenbar auch nie gesprochen hat. Also es geht total fehl. Und du meintest im Vorgespräch, warum fragt er nicht einfach mal, wo das Geld herkommt und ob das so okay ist, sich da monatlich von Gazprom so und so viel überweisen zu lassen.
Ja, und wie viel es überhaupt ist, ja.
Aber es hat halt immer so diesen finden Sie es wirklich in Ordnung und warum sprechen Sie nicht mit Putin mal über den Krieg und so. Das ist so ein bisschen naiv. Und ich finde dadurch, dass, also ich will es auch nicht, ne, ich könnte es auch nicht besser, aber dadurch passiert das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich Schröder auf dem Golfplatz bei Hannover sehe, in diesem Vereinsdress, wie er gemütlich ein paar Bälle schlägt, wie die Golfer vermutlich sagen, denke ich mir irgendwie nur, ja, ich würde da irgendwie auch gerne gerade mit ihm auf dem Golf spielen.
Man würde gerne mitspielen. Ja. Und danach würde man gerne noch mit ihm nach Hause, denn wir wissen ja dank Instagram, dank dem Kanal seiner Frau, Sojon Schröder-Kim, wissen wir auch, wie er sich ernährt. Also es ist seine Diät, lese ich jetzt gerade nochmal nach, dreht sich vor allem um Fisch und viel Gemüse, Artischocken, Naturjoghurt und Kakaonips.
Kakaonips? Also das kenne ich überhaupt nicht.
Ja, das sind so kleine pure Kakaobröckchen. Die schmecken ganz bitter und sind sehr gesund.
Mhm. Und die lässt er so auf der Zunge zergehen, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Vielleicht, verarbeitet.
Vielleicht macht er die sich auch schon in die Backen, wie mit so Kautabak oder so. und spuckt die dann in so einen Metallbecher aus, wie in so einen Eimer.
Der kaut den ganzen Tag Kakaotabak.
Ja, genau.
Da hat er auch die Stimme her. Okay.
Naja, so viel zu Gerhard Schröder von meiner Seite.
Ja, also die Doku war auf jeden Fall sehr aufregend, fand ich. So richtig schlauer bin ich nicht rausgekommen aus der Doku, aber ich habe Lust aufs Golfen bekommen. So lautet ungefähr mein Fazit.
Ja.
Aber Moritz, wir müssen heute leider Gottes auch noch über ein anderes Thema, das sehr viel weniger gemütlich ist, reden.
Oh ja. Ja, also ich schieb's auch die ganze Zeit schon, hat man vielleicht im Schröder-Block gemerkt, so ein bisschen vor mir her. Ich will nicht unbedingt drüber reden, weil es echt ein heißes Eisen ist.
Es ist ein heißes Eisen, im Internet wird viel diskutiert, denn am Freitag ist ein Song erschienen. Ein sehr politischer Song, ein Song, über den sehr viel geredet wird. Das Internet, die Insta-Stories, Threads, B-Sky, alle brennen, alle diskutieren. Und die Gemüter sind sehr, sehr erhitzt, denn dieser Song wurde, sage ich mal, auch von vielen Menschen geteilt, die jetzt keine ausgewiesenen Musikjournalisten sind.
Ja.
Eben also auch von Politikern, Chefredakteuren. Und ich kann so viel verraten, wir haben eine sehr klare Meinung zu dem Song.
Die haben wir gebildet, ne? Mhm.
Wir haben eine sehr, sehr klare Meinung. Und wir haben uns gedacht, es ist wichtig, den Song jetzt einfach mal Zeile für Zeile durchzugehen.
Okay.
Um wirklich mal zu schauen, was passiert da eigentlich in diesem Song. Wir machen Close Reading, wir gehen mit der Lupe rein. Und wenn du ready bist, würde ich sagen, schalten wir in den ersten Gang und wir gehen rein.
Ja, ich habe mir jetzt auch so dieses Schröder-Mindset innerlich gerade mal nochmal gechannelt. Und jetzt bin ich bereit, auch dieses kontroverse Thema anzupacken.
Okay. Ich würde jetzt einfach mal die erste Zeile rezitieren.
Mhm.
Tja, mein lieber Mo hört gen, für dich heißt es jetzt zu hören. Also jetzt mal rein spekulativ, fahr in Urlaub, erklärt Demokratie. Oh, sorry, ich habe mich im Song vertan. Tut mir leid. Ich meinte einen ganz anderen Song. Ich meinte natürlich den Song Demokratie von den Ärzten.
Ja, der kam jetzt raus. Eine Single.
Der kam jetzt raus.
Eine Single. Also schon länger draußen auf dem Album, aber jetzt als Single vor den anstehenden Europawahlen hat sich Farin Urlaub hingesetzt mit seinem Tintenfässchen und hat ein paar Zeilen über Demokratie geschrieben.
Genau. Und wir dachten, wenn jetzt so eine große Diskussion um diesen Song entbrannt ist, dann lohnt es sich, wenn wir mal genau draufschauen. Wir gehen mal in die erste Zeile rein und dann machen wir einen Bova-Fact-Check, ob das alles so stimmt und was man daran kritisieren kann. Die erste Zeile lautet so, es geht um die Demokratie. Zitat. Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie, geboren in Griechenland.
So. Die Demokratie jetzt?
Die Demokratie. Und ich kann nur sagen, das stimmt. Ich habe auf Wikipedia nachgeschaut und die erste Erwähnung der Bezeichnung Demokratie findet sich bei Herodot um 430 vor Christus, als die so bezeichnete Herrschaftsform bereits mehrere Jahrzehnte praktiziert worden war. Insofern, also was will man ihm hier ankreiden?
Also hier hat der Urlaub sauber gearbeitet.
Saubere Arbeit, ganz genau.
Oberurteil sauber.
Sauber. Wir gehen in die nächste strittige Zeile. Es geht weiterhin um die Demokratie. Zitat. Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt.
Ist das nicht sowas wie ein, also es stimmt auch natürlich, er hat vollkommen recht.
Ja.
Aber ist es nicht so eine Abwandlung eines berühmten Zitats? Es ist die schlechteste, es ist eine schlechte Staatsform, aber die beste, die wir haben oder irgendwie sowas?
Fast richtig. Also Günther Jauch würde es nicht gelten lassen, aber ich lasse es gelten. Das Originalzitat lautet, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen.
Ah.
Winston Churchill.
Ja. Also das finde ich gut, dass Urlaub seinen Churchill gelesen hat. Auch eine Kracherzeile.
So, und die letzte strittige Zeile im Song, auf die wollen wir natürlich auch nochmal die Lupe werfen. Ich zitiere, und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen?
Oh.
Ja, aber hier, du stöhnst auf. Aber jetzt möchte ich mal daran erinnern, die letzten, du sagtest eben, wir waren 6 Jahre auf Twitter und ich habe bis in den 6 oder 7 Jahren auf Twitter jede Landtagswahl, jede Bundestagswahl ging es morgens um 9 Uhr los. Es gab nur eine Message von allen Politinfluencern, nämlich geht wählen.
Also stimmt. Also
die können ja nicht alle geirrt haben.
Sag noch mal die Zeile.
Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit wählen gehen?
So, und jetzt muss ich mal kritisieren als Lyriker. Falls du dich fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit wählen gehen? Mann, verstehst du noch so, um noch so auch so eine Brücke zur Jugend zu schlagen?
So, ach so, spricht meinst die doch. Du?
Ja, weißt du.
Das weiß ich nicht, ob die
nicht, so spricht. Nicht, um das auf Männer zu beschränken, sondern so Mann wie Alter.
Aber die sagen eher so Digger. Weißt du, kennst das im Internet, wenn Leute so D-E-G-A statt Dicker schreiben dir Dicker.
Oh Gott, ja, nee, ich komme da nicht mehr mit. Aber Farin Urlaub ist noch hart
am Farin Urlaub, der bei dem wäre es wieder authentisch, genau.
Wenn der ja, ja. Würde. Also ich hoffe, dass wir uns jetzt hier überhaupt noch in der Internetöffentlichkeit blicken lassen können nach dieser kritischen Analyse, kritischen Lesung dieses Textes.
Ja, mein Fazit lautet, ich verstehe die Aufregung um den Song überhaupt nicht. Denn alles, was die Ärzte in dem Song sagen, da stimme ich zu 100% zu. So, ja. und dann sollen sie mich meinetwegen löschen, blockieren, aber das ist meine Meinung zu dem neuen Song.
Also meine Meinung ist, wenn Ingo Zamperoni die Ärzte jetzt damit nicht nochmal in die Tagesthemen einlädt, dann will ich nicht mehr mitmachen.
Dann zahle ich keine GZ mehr.
Ja, genau. Ja. Apropos GEZ, ich habe einen Nachklapp. So, wir haben eine oder bist du fertig mit dem Thema?
Dann würde ich bin fertig, ich habe meine Meinung jetzt gesagt.
Richtig, genau. Die bleibt jetzt auch stehen, die ist jetzt auch endgültig. Ich habe einen Nachklapp zum Thema Bärlauchdiebstahl aus der letzten Folge und apropos GEZ, weil wir haben eine kritische Mail mal bekommen von einem Hörer, der auch beruflich Journalist ist. Und das ist etwas, was ich schon hier gerne aufnehmen möchte. Die Mail kam von Christoph Schöneberger, der arbeitet für den SWR, für den Südwestdeutschen Rundfunk. Und der hat uns diese Kritik dankenswerterweise einfach als Sprache geschickt. Und die würde ich jetzt einfach mal kurz reinspielen. Es geht um die Meldung zum großen Bärlauchdiebstahl in Baden-Württemberg, die wir letztes Mal im Kurzmitteilungsblock hatten. Ich spiele einmal ab, was uns der Christoph schickt.
Wollen wir kurz nochmal rekapitulieren, was los war mit dem Bärlauchdiebstahl, falls jemand die letzte Folge nicht gehört hat?
Ja. Ja.
Ja. Und zwar, also keine große Sache, es wurden einfach nur ein paar Tonnen Bärlauch gestohlen von einer Handvoll Bärlauchdieben. Ich habe den Ort, das war halt in der Region vom SWR, im Sendegebiet des SWR ist das passiert. Und damals haben wir uns, oder letzte Folge haben wir uns dann darüber unterhalten, was ist denn nun eine haushaltsübliche Menge? Weil das Gesetz sagt wohl, du kannst dir von diesen Kräutern, die dann so wild wachsen, kannst du dir schon ein bisschen mitnehmen, aber eben nicht ein paar Tonnen. Und das war eben der Stein des Anstoßes oder der Grund zur Meldung.
Genau, und jetzt hier von Christoph die schonungslose Kritik.
Guten Morgen, ich bin der Christoph, ich arbeite bei einem größeren öffentlich-rechtlichen Medienhaus im Südwesten, sag ich mal, und habe mich gefreut über die Bärlauchmeldung, weil die bei uns gespielt hat, und war ein bisschen traurig, dass ihr da den Spiegel zitiert habt, die ja in Hamburg in ihrem Elfenbeinphilharmonie sitzen und da ja wahrscheinlich nicht so gut informiert sind wie wir. Ich lasse mir mal nebenbei kurz hier einen kleinen Bova raus, nicht stören lassen. Jetzt verschmelzen ja ein bisschen die Rubriken, glaube ich, gerade auch, Kaffeeküche und Regionales. Und wollte nur darauf hinweisen, der Waldbesitzer hat die 2,5 Tonnen Bärlauchdiebe damals in Flagranti erwischt, kam mit denen so ins Gespräch, was macht ihr hier in meinem Wald? Und die meinten, oh, da müssen wir uns vertan haben, wir wollten eigentlich wo ganz anders pflücken. Jedenfalls, am Ende hat er sich mit denen geeinigt, die haben ihm dann quasi ein paar 100 € einfach so in die Hand gesteckt, die Summe ist nicht genannt worden. Und sind dann abgedampft mit den 2,5 Tonnen. Die hatten auch einen kleinen LKW dabei und ein raupenartiges Fahrzeug. Und so ging das von dann. Aber für unsere Ordnungshüter ist der Fall noch nicht vorbei. Das ist ja trotzdem gestohlenes Gut. Irgendwie muss es weitergehen. War der Handel überhaupt legal? Ich sag mal so, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Und auch wir bleiben dann natürlich dran. Liebe Grüße aus Heilbronn.
Danke, lieber Christoph, dafür. Und ich nehme die Kritik im Namen des BOWAS an. Wir werden bei Lokalmeldungen ab sofort wieder auch bei den lokalen Medienangeboten reingehen und dort zitieren und das dort raussuchen. Ein wertvoller Hinweis, eine wertvolle Kritik, die ankommt im BOWA. Genau, und das Nächste, was ich mich jetzt frage nach dieser Ergänzung dieser wertvollen ist, wie viel Bärlauch wird in Deutschland am Steuerzahler vorbeigehandelt?
Ich glaube, hier hilft nur noch die Legalisierung. Wir haben alles probiert in den vergangenen Jahren. Und genau. Diese Kriminalisierung vom Bärlauchpflücken, die muss aufhören.
Das haben auch manche unserer HörerInnen auf Blue Sky nach der letzten Folge gescherzt, dass es doch jetzt die ersten Bärlauchclubs braucht. Liebe Grüße gehen raus. Ja, wer noch Lokalmeldungen hat, schickt uns die bitte an gumo@bonigerwachmacher.de. Heute hat DAX noch eine dabei, eine Kurzmeldung.
Ich habe eine Kurzmeldung aus unserer Lieblingszeitschrift der Bunten. Und zwar der Schlagersänger Matthias Reim, der ein oder die andere kennt ihn noch von Verdammt, ich lieb dich. Eine Meldung beschäftigt sich damit, dass er ein zweites Wohnhaus gekauft hat. Und zwar eine, Zitat, Männerhöhle nur für sich. Ich zitiere aus der Bunten. Matthias Reim, er hat ein zweites Wohnhaus, eine Männerhöhle nur für sich. Er hat sich also gegenüber ein Haus gekauft. Jetzt zitiere ich die Bunte. Eigentlich lebt Matthias in einem Haus mit seiner Frau Christine und seiner jüngsten Tochter Zoe. Doch zum Arbeiten geht der Musiker nun immer in das Eigenheim gegenüber. Dort richtet er sich Tonstudios ein. Zitat, das ist ja auch eine relativ sichere Geldanlage, mal ehrlich. Bevor ich Miete zahle, macht es doch mehr Sinn, wenn man es kann, dass man es kauft. Da sind jetzt ein Proberaum und zwei Tonstudios drin. Ich gehe also nur über die Straße und arbeite da. Und da habe ich mich gefragt, also Zitat Ende, erstens, warum bin ich eigentlich noch so blöd und zahle Miete?
Ja.
Weil man doch einfach das Haus gegenüber kaufen kann, um dann Probe, also ich hätte auch gern Proberaum gegenüber. Und das Zweite ist, wir haben ja schon mehrfach bunte Meldungen besprochen. Und nicht nur Heiko Maas und Gattin, sondern auch Christian Lindner und Franka Lindner suchen doch auch gerade Eigenheime. Lehfeld, die können doch auch mal bei Matthias Reim fragen, ob das frei ist.
Ja, genau, vielleicht können die im Proberaum auch mal eine Zeit lang auf der Couch crashen erstmal und so weiter.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe auch, also es geht auch, ich habe auch ein extra Haus gegenüber, wo ich aufzeichne.
Nur für Podcast.
Podcast, oder? Wo ich jetzt auch bin gerade. Ich habe dort im Keller auch eine Man Cave und ein Podcast-Studio. Ich habe da so PlayStation, E-Gitarre, was man halt so braucht.
Ich finde, Man Cave ist so ein Wort, das riecht man sofort, oder?
Ja, voll eklig. Ja. Aber ich bin da auch immer, und bei mir ist die Sache halt, die Bewohner dieses Hauses wissen nichts davon. Die sind schon sehr alt, also die sind immer oben. Ich schleiche mich da abends immer rein und verbringe dann unten im Keller meine Zeit. Und deswegen bin ich auch, manchmal merkt man vielleicht bei der Aufzeichnung ein bisschen nervös, weil ich immer Angst habe, dass jemand die Kellertreppe runterkommt und mich erwischt.
Ja, eine schöne Meldung von der Bunten über Matthias Reim und sein zweites Eigenheim. Bitte mehr solcher Meldungen. Das ist wirklich mein Lieblingsgenre. Und danke dir, Moritz, für die schöne Montagsfolge.
Ja.
Und wenn ihr irgendwie Ideen und Fragen habt oder Kurzmeldungen, einfach halt gumo@bonigerwachmacher.de.
Wir hören uns alle wieder am Donnerstag. Es war mir eine besondere Freude, euch auch in diese Woche zu schicken. Und jetzt macht's gut.
Ciao.